Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und wie immer blicken wir bei Fazit dann auch auf die Highlights der Kultur in diesem Jahr, Theater, Literatur, Kino, aber natürlich auch die Musik. Mein Kollege Raphael Smarzoch aus der Musikredaktion ist ins Studio gekommen, unter anderem mit diesem Song hier.
Ja, wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen.
Komet von Apache und Udo Lindenberg, ein großer Erfolg, muss man sagen. Vielleicht sogar, Raphael, der größte Erfolg von Lindenberg jetzt im Alter von 77 Jahren?
Ja, unbedingt. Das ist Udo Lindenbergs erster Nummer-1-Song in seinem Leben, in seiner großen, langen Karriere. Aber der Song hat noch viel größere Bedeutung. Es ist auch der längste Nummer-1-Hit Deutschlands aller Zeiten. Man muss sich das mal vorstellen, insgesamt 21 Wochen auf Platz 1 der Charts und darüber hinaus auch als Musikvideo extrem erfolgreich mit insgesamt 59 Millionen Abrufen auf YouTube. Die Streaming-Zahlen gingen auch durch die Decke, 275 Millionen. Das sind so erstmal die wirtschaftlichen Hard Facts. Aber der Song beschreibt auch so ein beliebtes, oder steht für so ein beliebtes Marketingkonzept, was man 2023 gut beobachten konnte. Und das kann man vielleicht so in Worte fassen: Jung trifft alt. Ja, wir haben Apache, Udo Lindenberg. Dann haben wir diesen Spaßrapper Shi-Agu, der den Song Friesenjung des Komikers Otto Walkes gecovert hat und auch zusammen mit ihm aufgeführt hat. Und wir denken an Wetten, dass Helene Fischer mit der Rapperin Shirin David Atemlos durch die Nacht haben die beiden neu interpretiert. Also Schlager trifft Hip-Hop.
Ja, das ist interessant eigentlich, dass man das überhaupt anstrebt, diesen generationenübergreifenden Angriff auf die Hörerschaft. Also vor allen Dingen finde ich, als junger Künstler ist ja schon klar, dass ein Shi-Agu durch die Zusammenarbeit mit Otto Walkes die älteren Feuilleton-SchreiberInnen anspricht, das verstehe ich. Aber man kann sich natürlich gleichzeitig auch fragen, braucht man das überhaupt für den Erfolg? Also braucht man die reifen Edelfedern des Kulturbetriebs, der Kultur Journalie für den Erfolg?
Das ist so die Frage. Man braucht sie wahrscheinlich nicht. Ich glaube, heutzutage ist eher TikTok ausschlaggebend für den Erfolg und da funktionieren halt eben diese Fusionen sehr gut. Also Shi-Agu ist zum Beispiel so ein Ding, was ja auch über TikTok groß geworden ist. Aber wenn man sich dieses Phänomen noch mal so ein bisschen genauer anguckt, dann ist das, also beide profitieren davon. Ja, für die älteren Kollegen ist das so etwas wie eine Bluttransfusion. Ja, sie werden für eine jüngere Zielgruppe relevant. Es spielen sich dadurch halt eben auch ein neues Publikum. Und für die jüngeren Kollegen eben auch. Sie erschließen sich ältere Hörer, also können vielleicht auch sogar von den älteren Kollegen etwas Neues lernen. Aber es ist auch so etwas wie so ein Ritterschlag.
Das Musik-Lowlight, kann man wohl sagen, war die Sache Rammstein-Till Lindemann. Es gab den Verdacht der Begehung von Sexualdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, um es jetzt juristisch einwandfrei mal auszudrücken. Am Ende hat sich vor Gericht niemand äußern wollen und wie es häufig ist, das Thema ist meiner Meinung nach durch. Till Lindemann frei von Anschuldigungen. The show goes on, oder?
Es ist, ja, wir lachen jetzt darüber. Es ist schon ein bisschen bitter. Natürlich, the show goes on. Ne? Klar, es geht genauso weiter. Aber was, wenn ich so an den Fall Rammstein denke, also wenn man so überlegt, so was war so vielleicht der Musikbegriff des Jahres oder das Musikwort des Jahres, dann war das vermutlich Row Zero. Ne? Mhm. Also ich habe vorher von diesem Begriff noch nie etwas gehört. Wie ging es dir? Nee. Hast du jemals von der Reihe Null was gewusst oder so? Das ist ja diese ominöse Reihe bei den Rammstein-Konzerten, wo durch dieses Casting-System angeblich für Till Lindemann Frauen akquiriert worden sind, die dann halt eben in dieser Reihe Null standen für die Privatpartys im Anschluss. Und wenn ich mich so auch so frage, so was zum einen die Row Zero als Begriff, was da so übrig bleibt, aber zum anderen auch für die Band hat dieser Skandal natürlich auch Konsequenzen gehabt. Ne? Du sagst, the show must go on, aber wenn man bedenkt, ihre Plattenfirma Universal hat sie fallen gelassen, zumindest für unbestimmte Zeit. Deswegen ist ja auch Till Lindemanns Zunge, das Soloalbum von Till Lindemann, im Eigenvertrieb Betrieb erschien. Außerdem hat der Sänger auch einen Buchvertrag mit Kiepenheuer und Witsch verloren und auch einige Werbedeals. Mhm. Es haben sich aber auch diverse Organisationen gegründet, wie etwa Music Me Too, die für auch so einen Kulturwandel eintreten, der Machtasymmetrien offenlegen soll, eben auch außerhalb strafrechtlicher Gesichtspunkte. Und was man noch zu dem Fall Rammstein, glaube ich, so sagen kann, was man auch 2023 beobachten konnte, ist so, dass diese identitätspolitischen Kulturkämpfe des Jahres mittlerweile jetzt auch in der Musik angekommen sind. Das rechtsextreme Kompaktmagazin, ja, das betitelte eine Story mit Zitat, das halte ich fest, Feindbild Deutsche von den Germanen bis Rammstein, warum der Mainstream gegen die ostdeutsche Kultband mobil macht und was das mit Deutschenfeindlichkeit zu tun hat. Zitat
auch eine
Ende.
Form von Journalismus.
Ja, es ist für mich die größte Absurdität des Jahres.
Ja, kontrovers diskutiert wird ja auch der Nahostkonflikt in der Kulturwelt und das schwappt dann eben auch in die Musikszene rein unter den Zielen des Angriffs vom 7. Oktober der Hamas befand sich ja auch ein Musikfestival, das Supernova Festival in der Negev-Wüste. In der Musikszene waren die Reaktionen dann aber eher lau, sag ich mal, oder?
Ja, definitiv. Das würde ich auch so sagen. Also man konnte so eine große Solidaritätsscheu beobachten in Bezug auf Israel unter Musikerinnen und Musikern. Nur wenige Leute, jetzt mal, um auf das Festival zu kommen, was ja ein Techno-Festival war, eben auch aus der Techno-Szene, bezeichneten da den Terrorangriff der Hamas als einen Akt der Barbarei. Sven Feth hat das zum Beispiel gemacht, berühmter deutscher DJ. Aber größtenteils beobachtet man bei Musikern so eine Romantisierung des antisemitischen Terrors der Hamas als palästinensischen Freiheitskampf. Rapperin Nura hier aus Deutschland: während der Angriff der Hamas gegen Israel noch wütete, postete sie ein Bild bei Instagram mit dem Schriftzug Free Palestine. Und dann gibt es noch den queeren Rapper Mickey Blanco. Der fordert zum Beispiel auch dazu auf, Deutschland zu boykottieren, weil Deutschland Künstler bestrafe, die sich gegen den Genozid in Gaza und den israelischen Apartheidstaat aussprechen. Also USA und Deutschland, da sind schon unterschiedliche Diskurse, ja, aber diese Aussagen, das sind für mich klare Indizien für eine klare Israel-Feindlichkeit. Haltung.
Ja, und vom Nahostkrieg führt uns der Weg dann tatsächlich auch noch zu Taylor Swift, und zwar über eine israelische Geisel, die großer Taylor Swift-Fan ist, weshalb der Popstar dann ja auch um Mithilfe bei der Befreiung gebeten wurde. Da hat man aber, glaube ich, nichts mehr gehört. Ansonsten ist Taylor Swift ja so ziemlich alles gelungen, ne? Ja. Die Befreiung von Geiseln vielleicht noch nicht. Aber
genau, genau. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. Also Erfolge in der internationalen Diplomatie, die scheint sie noch nicht aufzuweisen. Ich glaube, dieser Erfolg von Taylor Swift liegt darin begründet, dass sie so etwas für eine Projektionsfläche für viele Menschen ist. Also jemand wie Donald Trump, tatsächlich auch bekannt, ist Fan von ihrer Musik, aber genauso gut Menschen aus der LGBTQ-Bewegung. Und ich glaube, ohne da jetzt großartig zu orakeln, was das jetzt ist, es ist so genial wie einfach. Jeder kann sich irgendwie auf sie einigen und sich in ihren Geschichten einfach wiederfinden.
So, jetzt zum Schluss, ja. Raphael Smarzoch, hätte ich gerne noch ein paar Alben des Jahres. Was ließ dein Herz höher schlagen?
Ich habe drei Alben ausgewählt. Also zum einen, was mich wirklich unglaublich fasziniert hat, ist dieses brasilianische Genre namens Funk Mandelao. Das ist so eine extrem futuristische Musik, die auch mit dem Vorurteil aufräumt, in heutiger Musik würde nur die Vergangenheit aufbereitet werden. Und dieses Genre ist in den brasilianischen Favelas entstanden und zeichnet sich durch eine wirklich extrem chaotische Anmutung aus, sehr laut, voller Störgeräusche und Repetitionen. Also es ist wirklich eine buchstäblich experimentelle Musik, die man zum Beispiel auf DJ Aranas Album Rock Pesada 2 oder Number 2 hören kann. Deutlich traditioneller geht es auf dem aktuellen Album des Country-Sängers Zach Bryan zur Sache. Das ist auf das Album selbst betitelt. Das ist auch sehr langsame Musik, voller wundervoller Geschichten und auch aktueller Themen und zeigt auch eben, dass Country kein rückwärtsgewandtes Musikgenre ist. So take me down the road, that's a little bit windy, to a place they still put sugar in their iced tea. Where the women all fine and the love is fair. Yeah, driver, you can drive me off anywhere. mag diese Stelle so gern, wo er sagt, where they still put sugar in the iced tea. Das ist schon schön. Da wird es einem warm ums Herz. Und auch ein Album, was mich sehr berührt hat, zum Abschluss vielleicht 12 von Ryuichi Sakamoto. Der ist ja dieses Jahr leider verstorben. Und auf 12 hört man so eine Musik wie ein Parfüm, also die sich so langsam im Raum ausbreitet. Man kann hier zum einen aufmerksam zuhören, viele Details darin erkennen, aber sie auch im Hintergrund laufen lassen. Und das Schöne ist, sie drängt sich nicht auf und ist wie sowas wie ein akustisches Lagerfeuer.
Raphael Smarzoch über die Musik-Highlights des Jahres 2023. Vielen Dank.
Danke auch.